Und damit herzlich willkommen beim neuen Film Junkies Podcast. Eine hervorragende musikalische Einlage unsererseits. Und ein kleiner Hinweis schon auf das heutige Thema, The Lone Ranger. Aber ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Thomas, Sheriff Thomas. Und mit mir dabei meine Hilfs-Sheriffs heute.
Howdy. Philipp hier, grüßt euch.
Hallo, hier ist Adam.
Und ja, ihr habt es schon gehört, The Lone Ranger ist heute das Thema nach, was haben wir jetzt schon alles besprochen, an großen Sommerblockbustern, Man of Steel, Iron Man, Star Trek Into Darkness und World War Z.
Hangover,
ja, wenn man das dazu zählen will. Aber für die, die das alle noch nicht gehört haben, nochmal kurz der Hinweis. Ihr findet uns auf filmjunkies.de/podcast. Filmjunkies.de ist eine Filmseite, wo ihr auch News und Reviews und alles mögliche noch nachlesen könnt, Trailer etc. Und genau, und erreichen könnt ihr uns unter podcast@filmjunkies.de, wenn ihr uns schreiben wollt. Ihr findet uns auch auf iTunes und wir freuen uns natürlich da über Bewertungen. Und was wir machen ist, wir besprechen heute The Lone Ranger, machen so ein kleines Review, erstmal spoilerfrei und verraten euch, ob sich der Film lohnt im Kino oder etwa nicht. Und am Ende, wenn wir Lust haben, machen wir noch eine kleine Spoilerrunde. Ich weiß nicht, ob es bei Lone Ranger so notwendig ist, aber wir können das trotzdem gerne tun, wenn wir ein bisschen Lust haben, über das Ende noch zu sprechen.
Klar.
Und ja, dann können wir, glaube ich, einfach einsteigen. Also kurz ein paar Fakten vorweg, wer es noch gar nicht mitbekommt. Lone Ranger ist die neue Großproduktion von Disney, die erneut mit Produzent Jerry Bruckheimer und Gore Verbinski zusammengearbeitet haben. Also sprich eigentlich dieses Trio, was auch für Fluch der Karibik zuständig war. Rango auch das gleiche Trio, das weiß ich jetzt gar nicht. Hat Disney da seine Finger mit dem Spiel gehabt?
Ist der Bruckheimer dabei?
Ich bin mir nicht sicher, ob Bruckheimer bei Rango im Anbord war.
Auf jeden Fall Gore Verbinski
und Johnny Depp.
Das kann man vielleicht so ein bisschen rausnehmen, aber ich glaube, Fluch der Karibik ist ja auch schon das Stichwort. Wenn man das vor Augen hat, kann man sich ganz gut vorstellen, was Lone Ranger ist, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen. Aber es ist ungefähr Fluch der Karibik im Wilden Westen.
Ja, das Prinzip ist deutlicher zu erkennen.
Das Kalkül ist deutlich zu erkennen.
Richtig. Ja, ich wollte eigentlich erstmal wie immer einsteigen mit einer allgemeinen Meinung von euch zum Film, so dass man grob sehen kann, wo wir stehen. Ich habe mir noch davor aufgeschrieben, Kenntnisse der Vorlage. Also Lone Ranger basiert auf einer Fernsehserie.
Einer sehr langlebigen Fernsehserie.
Ja, 1949 bis 1957 gelaufen.
Es war tatsächlich, glaube ich, auch ganz lang unglaublich populäres Radio-Serial.
Ja.
In einer Zeit, in der es noch nicht wirklich Fernsehen gab, war The Lone Ranger schon ein Massenphänomen, weil die Leute halt so die Hörspiele praktisch vom Radio gehört haben, in den USA. Mhm. Ob das jemals in Deutschland lief, bin ich mir jetzt das gar nicht sicher, glaube ich aber gar nicht.
Wie ist es mit der Serie? Weißt du das, Adam, als Serien-Junkie? Also ich hab mal geguckt, ich habe jetzt keine deutsche Übersetzung, glaube ich, gelesen irgendwo.
Also auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Folgen davon. Ich glaube, in die Tausender sogar. Ich weiß jetzt nicht, ob man da TV und Radio zusammenzählt. Ich glaube es fast, weil die Simpsons sind ja...
Für 8 Jahre wären 1000 Folgen schon extrem viel.
Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich als Kind mal eine Lone Ranger Zeichentrickserie im deutschen Fernsehen gesehen habe. Das war nicht die Schwarz-Weiß-Serie mit echten Menschen und The Lone Ranger, aber das war definitiv The Lone Ranger und Tonto als Zeichentrickserie irgendwie.
Ja, vielleicht kannst du kurz mal, bevor wir dann auch einsteigen, dann kann man schon mal so den groben, orientiert sich ja plotmäßig oder zumindest was den Aufbau angeht, an diesen alten Serien, was steckt dahinter? Wer ist der Lone Ranger? Also
okay, wie das jetzt im Original genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Der
Lone Ranger ist im Grunde so ein Superheld, so ein Cowboy-Superheld.
Ja.
Oder so Cowboy-Batman, kann man das vielleicht sagen?
Cowboy-Vigilante.
Ja, genau.
Trägt eine Maske.
Genau, ein Outlaw sozusagen. Und im Film wird es zumindest so dargestellt, dass er ein sehr rechtschaffener Mensch eigentlich ist und dann zum Outlaw wird, weil das offensichtlich die einzige Möglichkeit ist, um dann doch für Recht und Ordnung zu sorgen.
Es ist das Batman-Prinzip. Sich vor der korrupten Infrastruktur zu schützen, muss eben der gerechte Held selbst eine Maske tragen.
Ja. Ja. Wir können ja noch mal kurz auf die Besetzung eingehen. Der besagte Lone Ranger ist Armie Hammer, den man unter anderem aus The Social Network kennt. Da hat er, glaube ich, so ein bisschen seinen Durchbruch in Anführungszeichen gehabt, wo er quasi gleich eine Doppelrolle gespielt hat, also die Winklevoss-Zwillinge gespielt.
Korrektur, Winklevi, bitte.
Winklevi. Entschuldigung. Und noch was danach?
Er hat den Lover von J. Edgar gespielt.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Genau. Lover/Assistenten in schlechter Maske.
Und er war in dem Schneewittchen-Film mit Julia Roberts, er der Prinz.
Das stimmt.
Prinz Charming.
Ja. Genau. Ja. Und ihm zur Seite, oder beziehungsweise müsste man das wahrscheinlich eher andersrum sagen, Ja. Armie Hammer steht dem großen Superstar Johnny Depp zur Seite, der Tonto spielt, seinen indianischen Kollegen.
Was ja klassisch gesehen Sidekick. Eher die Sidekick-Rolle ist. Ja. Aber machen wir uns nichts vor, allein schon wegen der Tatsache, dass es Johnny Depp ist, der diesen Charakter spielt, ist eher so inoffiziell auf jeden Fall die Hauptrolle in diesem Film.
Ja, würde ich auch so sehen. Wir kommen vielleicht dann nachher nochmal genauer auf die anderen Schauspieler zu sprechen. William Fichtner ist noch dabei, Tom Wilkinson, Ruth Wilson, die man unter anderem aus Luther kennt. Mhm. Wie heißt die Rolle da? Rose?
Alice.
Warte,
Rose? Nee,
Sorry, jetzt habe ich dich
durchlassen. Sie heißt entweder Alice oder Rose. Ja.
Hast du gesagt?
Ich habe Rose gesagt. Keine Ahnung. Ich verwechsel das wahrscheinlich auch gerade völlig. Egal, ich fange einfach mal mit Philipp an. Hat dir The Lone Ranger denn gefallen?
Ja, also sagen wir es mal so. Ich bin kein großer Western-Fan, um das mal vorneweg zu schicken. Also gerade wenn es um so klassische Western geht, wie so John Wayne-Schinken und so Kram, so Rio Bravo und alles, was man so klassisch daran, so, was einem da so einfällt, ist jetzt nicht so meins, ist nicht mein Genre. Mein Lieblings-Western, würde ich sagen, ist Butch Cassidy and the Sundance Kid, der geniale 70er-Jahre-Film mit Paul Newman und Robert Redford. Was aber eher so eine Art Hippie-Western ist. Und insofern bin ich jetzt nicht so jemand, der unbedingt auf The Lone Ranger oder auf die große The Lone Ranger-Verfilmung gewartet hat.
Hat das überhaupt jemand? Das war ja meine Frage.
Da können wir auch noch gut drüber reden, glaube ich. Das ist auch noch ein ganz, ganz nettes Thema. Insgesamt fand ich The Lone Ranger durchaus in vieler Hinsicht lobenswert, aber dann doch kommt es nicht ganz zu dem zusammen, was ich mir vielleicht davon erhofft habe. Auch wenn meine Erwartungen an den Film an sich jetzt auch relativ gering war, gerade auch, weil ich nicht so der gigantische Fluch der Karibik-Filmfan bin. So, jetzt. Also Fluch der Karibik, ich fand den ersten Teil okay, die Fortsetzung fand ich absolut zum Davonlaufen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht so unwichtig, was man für eine Prädisposition zum Fluch der Karibik-Franchise hat, wie gut einem dann auch The Lone Ranger gefällt. Insgesamt gibt es aber schon durchaus Sachen an dem Film, die ich loben kann, und das werden wir jetzt hoffentlich auch tun in der Runde. Und was daran jetzt nicht so ganz zusammenkommt, werden wir wahrscheinlich auch noch diskutieren.
Ja. Ich bin ebenfalls nicht so der super große Western-Fan. Ich mag dann eher so Sergio Leone-Western oder so Spaghetti-Western ein bisschen. Ich habe auch mal überlegt, was waren denn so die letzten. Also bei Western ist es halt immer so, in letzter Zeit, es gab ja so ein paar Western.
Ne, wir hatten jetzt Django.
Wir hatten Django, der hat mir gefallen. Wir hatten Cowboys and Aliens, der hat mir nicht gefallen. Wir hatten True Grit, der hat mir wiederum gefallen. Also es ist immer so Hit or Miss bei Western. Lone Ranger hat mir ein bisschen gefallen, aber er war jetzt nicht so großartig oder so. Also ich meine, ich war ja schon gut unterhalten, aber mein Hauptkritikpunkt ist, glaube ich, wie bei uns allen, wie glaube ich gleich noch herauskommen wird, dass er einfach viel zu lang ist. Viel zu lang.
Ja, da würde ich dir beipflichten. Das war bei mir so, dass ich auch, ich hatte keinerlei Erwartungen an The Lone Ranger. Ich bin... Das Witzige ist ja, ich bin nicht so ein großer Johnny Depp-Fan, aber ich habe jetzt auch gerade mal im Rückblick so gemerkt, ich habe mich auch seit Fluch der Karibik 1 oder beziehungsweise anderthalb, ich glaube, ich habe so die Hälfte von Teil 2 dann noch geguckt und dann habe ich gesagt, so, nö, reicht mir jetzt. Ich fand 1 irgendwie witzig.
So war es bei mir, glaube ich, auch.
Und dann habe ich gemerkt, ja, das kommt jetzt, läuft jetzt irgendwie wieder aufs Gleiche hinaus und habe mich dann auch so jetzt die letzten Jahre so ein bisschen von Johnny Depp ferngehalten und habe dann auch gemerkt, so, ach, ist eigentlich mal wieder ganz, ganz nett, so als der Film so angefangen hat. Er macht natürlich trotzdem sein gleiches Ding. Aber ich glaube, das ist viel problematischer, wenn man einfach jetzt alle 4 Fluch der Karibik-Filme schon gesehen hat, dann ist es noch viel, viel schlimmer. Aber wir können auf die Problematik vielleicht dann noch zu sprechen kommen. Ansonsten habe ich erst mal ein ganz gutes Gefühl gehabt dann auf einmal, als der Film angefangen hat. Ich habe, wie gesagt, Western kann ich auch relativ wenig mit anfangen, habe so ein paar Klassiker gesehen, aber mehr so aus reinem Interesse, ohne dass ich jetzt ein super Fan bin oder dass sie mich jetzt so extrem unterhalten hätte. Es gibt so ein paar schöne Ausnahmen, aber ich habe jetzt auch nicht drauf gewartet. Und es hat so ganz cool angefangen, auch gerade im Vergleich zu den anderen Blockbustern, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Ich habe mich ja ziemlich, wenn ihr den Podcast gehört habt, über Man of Steel ziemlich geärgert. Das hat mich fast wütend gemacht. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Erstmal ich dachte, schön, man hat auch wieder mal schöne Sets, sie reiten so ein bisschen durch die Wüste. Man ist nicht so extrem auf CGI angewiesen, obwohl es natürlich auch eine Menge CGI in diesem Film gibt. Aber es ist mal ein anderes Setting als irgendwie Hochhäuser, die in sich zusammenfallen und etc. Mhm. Dann die ersten 20 Minuten sind so ganz nett, man hat auch schön dreckige Schurken und so weiter. Aber dann verliert es langsam den Flow irgendwie. Also wie gesagt, wie Adam schon gesagt, der Film ist viel zu lang. Er verlässt sich dann im Endeffekt doch viel zu sehr auch auf Johnny Depp, der seinen typischen Stick macht sozusagen.
Ja.
Und ja, es wirkt dann im Endeffekt weniger wie ein Gore-Verbinski-Film für mich, sondern wie einfach eine Disney-Produktion, die sehr, sehr kalkuliert ist.
Aber ist das nicht ein Gore-Verbinski-Film?
Ich weiß nicht, was für einen Stil hat
Gore-Verbinski? Oder was hatten seine Filme bisher für den Stil, den du hier vermisst hast? Würde mir jetzt nichts einfallen.
Na, Rango würde mir da als positives Beispiel einfallen, weil Rango ja eigentlich ein ziemlich guter Western ist, sozusagen. Und ich finde, Lone Ranger fängt ähnlich an wie Rango, auch so ein bisschen düsterer, so ein bisschen seltsame Figuren. Mhm. Wir kommen ja vielleicht auch noch auf die Figur, die William Fichtner spielt, zurück, mhm. Butch Cavendish, wie er heißt. Und aber der Film trifft dann auch in so eine andere Richtung. Dann will er wieder Comedy sein. Mhm. Dann, also am Anfang ist er teilweise ziemlich heftig. Man hat irgendwie auch Kannibalismus sozusagen und andere extreme Szenen, also als die. Ja, ich will jetzt da nicht zu viel vom Plot verraten, aber es gibt eine Szene, in der sehr viele Menschen ums Leben kommen, quasi, die dem Ranger auch irgendwie nahestehen. Mhm. Und dann am Ende ist es dann aber wieder so sehr Slapstick. Und da findet der Film nicht so die richtige Mischung für mich. Also insgesamt würde ich sagen, um das mal kurz, so ein kurzes Fazit zu ziehen, vorneweg schon mal, war einfach das größte Problem ist, dass er am Ende zu lang ist. Wenn man ein bisschen zusammengestaucht hätte, hätte er mich besser unterhalten. So hat er mich teilweise unterhalten. Und dann am Ende, wie die meisten Blockbuster, die sind ja so ein bisschen gelangweilt leider. Ja, es kommt nicht so wirklich zusammen, wie Philipp schon gesagt
hat. Vielleicht sagen wir kurz, hätte sein können. Wie lange der Film denn eigentlich ist.
Also
der
zweieinhalb Stunden tatsächlich. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist
149 also Minuten, nehmt euch nichts vor.
Ungefähr zweieinhalb Stunden sind, so wie ich das in der Vorführung schlau mitgekriegt habe. Oh Mann. Es ist tatsächlich wieder mal so eine Frage, oder es ist ja so ein modernes Blockbuster-Syndrom, dass wir irgendwie, und das ist was ich überhaupt nicht durchschaue, das Prinzip dahinter verstehe ich einfach nicht. Warum müssen diese Filme immer so lang sein? Wir hatten Transformers, ich glaube, jeder, der Transformers.
Ich glaube, Transformers 2 war 6 Stunden.
Ja, genau. So kam er mir, 6 Tage kam er mir vor. Aber jeder dieser Filme war über 2 Stunden lang. Ja, aus Skyfall, James Bond zum Beispiel, war 2,5 Stunden lang. Wir hatten jetzt, ich glaube, Man of Steel war auch 2,5 Stunden lang. Also warum müssen diese Filme eigentlich 2 Stunden lang sein? Vor allem, wenn du wirklich drin sitzt und sagst, diese Zeit wird nicht gebraucht oder diese Zeit wird nutzlos aufgeschichtet. Und ich komme immer aus diesen Filmen raus und denke mir so, gebt mir, liebes Hollywood-Studio, gebt mir einen Schneideraum und einen Tag Zeit und ich finde euch ohne Probleme 30 Minuten, die aus diesem Film verschwinden können, die ihn einfach ein bisschen flotter, ein bisschen geradliniger und dadurch einfach unterhaltsamer machen. Und ich kann einfach nicht so richtig nachvollziehen, woher dieser Drang zur Länge kommt.
Ich glaube, eine Erklärung ist, wenn du zu zweit ins Kino gehst in den USA, Popcorn dazu hast und einen Softdrink, dann bist du gut mal mit $40 dabei. Dann zahlst du noch Parken oder so. Mhm. Und dann möchtest du halt auch den ganzen Abend irgendwie beschäftigt werden. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Dienstleistung, die Hollywood anbietet da. Also so kann ich mir nur die gesteigerte Länge erklären.
Ich würde auch sagen, das ist ein wirtschaftliches Ding. Also ich glaube, der Trend in die Richtung, obwohl, wenn man sich so ein paar Sachen in den 80ern und so anguckt, da gehen Filme auch schon mal 2 Stunden oder irgendwie Der Pate oder so. Ja. Aber wie gesagt, da macht es Sinn. Der große Trend jetzt in der modernen Zeit hat, glaube ich, wieder mit Herr der Ringe angefangen. Wo das auch ein Beispiel ist, wo ich sagen würde, klar, das macht Sinn, das ist so viel Stoff und der Film ist natürlich auch nicht langweilig und er hat auch genug zu bieten. Und seitdem will es aber kein anderes Studio mehr unter dieser riesigen Länge machen. Egal, wie klein die Geschichte ist.
Alle wollen Epos erzählen, auch wenn die Geschichte überhaupt gar kein Epos ist.
Hobbit einfach mal in 3 Filme strecken.
Ja,
das ist ja das größte Negativbeispiel für in die Länge ziehen in Hollywood.
Ja, obwohl, wie gesagt, da bin ich noch nicht mal so extrem kritisch, aber weil ich finde, Peter Jackson macht das noch ganz gut. Aber ja, ich habe es vielleicht schon mal im Podcast erwähnt, 4 Jahre im Kino gearbeitet. Und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, wenn sie reinkommen, der Film geht aber lang. Aber dann mit so einem, cool, dann kriege ich wenigstens was für mein Geld. Und es sind halt die Leute, die nur 1-2 Mal im Jahr ins Kino gehen und sich dann eben freuen. Das ist halt
lang. Und man muss ja auch bedenken,
Man
muss ja auch bedenken, wir gehen jetzt in Pressevorführung oft. Aber du hattest, glaube ich, neulich schon erzählt, privat, dass es, glaube ich, 45 Minuten dauert, bis der Film überhaupt anfängt.
Ja.
Weil Werbung noch vorgeschaltet wird, Trailer noch vorgeschaltet werden. Und dann bist du halt bei so einem Film 4 Stunden im Kino.
Ja. Wenn dann auch noch, ich meine, in Berlin haben wir jetzt die Kinos teilweise auch angefangen, die Tradition einer Pause in der Mitte einzuführen. Ja. Wenn du dann in der Mitte auch noch eine Viertelstunde Pause hast, du sitzt 4,5 Stunden im Kino, wenn du mit so die gigantischen Längen dann auch noch hast von Filmen.
Ja, und wie gesagt, grundsätzlich lange Filme, kein Problem. Ich würde mir fast mal wieder wünschen, es geht mal wieder ein Pate oder irgendein Mafia-Film, der 3 Stunden irgendeine Epic-Story erzählt. Aber das gibt's halt nicht. sondern es wird künstlich werden diese Filme so ein bisschen gestreckt, wo es echt nicht notwendig wäre und wo der Film wirklich besser wäre. Und ich glaube, jemand wie Gore Verbinski oder so weiß das auch. Aber ich glaube, da ist dann die Studioentscheidung einfach da. Ja, aber wollen wir nochmal ein bisschen detaillierter auf den Film zu sprechen
kommen? Genau, auf The Lone Ranger selbst. Vielleicht, wenn wir gleich mal beim Haupttäter einsteigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jetzt damit Gore Verbinski oder Johnny Depp direkt ansprechen sollen. Finde ich eigentlich beides interessantes Thema. Aber bleiben wir doch erstmal bei Johnny Depp, weil ich glaube, er ist außer Frage der Main Selling Point dieses Films. Auf seiner enormen Prominenz ist, glaube ich, auch das ganze Marketing aufgebaut und auch so auf seinem Weirdness-Faktor. Ja. Ruht sich ja dieser Film ziemlich aus. Hat das für euch funktioniert oder funktioniert ganz allgemein gesagt Johnny Depp für euch in The Lone Ranger?
Ich habe oft geschmunzelt, wenn Johnny Depp im Bild war, aber ich meine, irgendwann ist es halt auch genug. Also ich meine, ich kann jetzt viermal vielleicht über die Sache lachen, dass er seine Klee auf den Kopf füttert, aber irgendwann nutzt es sich halt auch ein bisschen ab.
Ja.
Ich fand in dem Film sehr interessant. Da gibt es eine Rahmenhandlung. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt besprechen sollten oder im Spoiler-Teil.
Ja, kannst du ja kurz sagen, wie es eingeleitet wird. Ne?
Na, so ein Junge geht in so ein Museum und sieht dann eine Indianerausstellung.
Also schon 1933.
Genau, 1933 nach der eigentlichen Handlung. Und der Junge sieht dann in so einer Ausstellung einen Indianer ausgestellt. Und es stellt sich dann heraus, Mini-Spoiler, dass dieser Indianer lebt und dass es Tonto quasi ist in einem... Ich weiß nicht, ob es Make-up ist oder ob er tatsächlich so alt ist.
Ich hatte das Gefühl, er steckt in so einem alten Mannssuit drin fast so. Also das war aber eine tolle Maske, fand ich.
Ja, die Maske,
um es mal kurz zu erklären, liebe Hörer, der Film ist quasi eingefangen. Ich denke, das kann man verraten, weil das wird ja praktisch direkt am Anfang des Films.
Ist ja auch in den ersten
Der Film ist praktisch in so eine Rahmenhandlung eingefügt, in der Hinsicht, dass praktisch der alte Tonto, also Johnny Depp als alter indianischer Mann, die Geschichte des Lone Rangers und dieses Abenteuer um den Lone Ranger, einem kleinen Jungen in einem Vergnügungspark, erzählt aus seinem Gedächtnis heraus.
War es in San Francisco? Hatte ich das richtig
in
Erinnerung?
Ja, war in San Francisco.
Könnte auch so ein, es hat sich für mich manchmal wie so ein Kunstgriff angefühlt, um zu sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Film gemacht wurde ohne diese
Bookend. Ich weiß nicht, ob du genau jetzt,
um dann zu sagen, es ist ja dann so ein unzuverlässiger Erzähler, der irgendwie alt ist und ein bisschen verwirrt. Und ja, genau, es gibt Logiklöcher und damit wird es dann manchmal so ein bisschen aufgefangen.
Ja.
Es gibt sogar Szenen, wo dann so gestoppt wird und der Junge dann so fragt, aber was ist eigentlich damit?
Ja.
Und dann so, okay, da habe ich wirklich so irgendjemand vor mir gehabt, der dann auch den Film, den sich im Rohcut irgendwie angeguckt hat, sogar, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, scheiße, stimmt.
Aber das verzeiht man den Film halt auch durch diesen Rahmen.
Ja. Ich meine, wenn es ein nachträglich eingefügter Kunstgriff war, dann kann ich nur sagen, der hat funktioniert.
Ja, das war jetzt nicht so extrem, dass es einen irgendwie rausreißt. Aber nochmal kurz zu Johnny Depp, weil wir da waren. Ich habe es eben schon gesagt, für mich ist der größte Vorteil wahrscheinlich, dass ich seit Flug der Karibik 1 mich relativ ferngehalten habe. Deswegen bin ich noch nicht so Johnny Depp überdrüssig, wo ich auch nicht verstehen kann, wie Leute sich 4 Flug der Karibik-Filme mit gutem Gewissen irgendwie angucken können.
Ich kenne sehr viele Menschen, die in Flug der Karibik, glaube ich, 5-mal reingegangen sind wegen Johnny Depp.
Ja. Leute, Flug der Karibik 4 hat international über 1 Milliarde Dollar eingespielt.
Nee,
Franchise ist noch nicht am Ende.
Ja. Und im Prinzip, da sind wir uns ja einig, macht Johnny Depp hier das Gleiche. Er hat eine Leinwandpräsenz, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Er hat irgendwie eine interessante Stimme. Er hat auch irgendwie komödiantisches Talent oder Timing.
Und er liebt auch diese weirden Rollen.
Ja. Also, vielleicht kann man es so zusammenfassen, wenn ihr gigantische Fans von Jack Sparrow oder von der ganzen Jack Sparrow-Nummer, die werden auch in Lone Ranger bedient werden, denn Johnny Depp spielt auch hier Jack Sparrow. Sagen wir es einfach, wie es ist.
Es kommt sogar gleich...
Der indianische Jack Sparrow.
Es ist die gleichen Tricks irgendwie, die er bringt. Ich glaube, ich kann mich da bei Flug der Karibik noch daran erinnern, dass er irgendwann mal gefesselt ist und dann mit den Händen so über den Kopf hält und dann wird er von irgendwas mitgenommen und genau das Gleiche passiert hier sozusagen. Auch nur auf einer, nicht auf einem Schiff, sondern auf einer Eisenbahn. Also das ist schon teilweise ein bisschen dreist.
Also es ist komplett eigentlich dieser Charakter, dieses ziemlich wirren, aber doch irgendwie in sich sehr selbstbewussten Draufgängers, der irgendwie so durch die Welt stolpert, für den irgendwie sozusagen das Schicksal immer magisch so fügt, dass er dann doch immer ganz heil mit heiler Haut davonkommt. Und von deren Vergangenheit du eigentlich nicht weißt und wo du zwischendurch immer das Gefühl hast, er hat irgendwo einen Gehirnschaden.
Und ich weiß nicht genau, ob ich Johnny Depp das übel nehmen soll, dass er dafür jetzt halt seine 50 Millionen oder wie viel kassiert. Ich glaube, also dafür müsste er mir, glaube ich, noch ein paar andere Sachen geben, die er dann aus Überzeugung macht. Er macht ja durchaus auch mal andere Filme, wie jetzt The Rum Diary, den niemand gesehen hat, ich auch noch nicht, aber der, glaube ich, gar nicht so uninteressant ist.
Ja.
Und ja, aber dass er da mit gutem Gewissen wirklich das Gleiche macht und dafür den fetten Scheck einkassiert, ja, so ein bisschen
tricky. Er macht, wofür er engagiert wurde,
ja, eben. Im Film.
Also das kann man ihm jetzt vorwerfen, man kann es ihm aber auch nicht vorwerfen. Es kommt darauf an, wie zynisch man jetzt rangehen will an diese ganze Sache. Das, was er machen soll, wahrscheinlich hier, was von dem Studio und von dem Produzenten, vom Regisseur sein Auftrag ist, das bringt er durch.
Ja.
Aber wer mehr erwartet oder etwas Neues erwartet hat von Johnny Depp oder vielleicht mal wieder eine neue Seite von Johnny Depp einfach entdecken wollte, der wird hier ganz sicher bitter enttäuscht werden.
Genau.
Weil es ist Jack Sparrow im Indianer-Outfit.
Ja, es ist auf jeden Fall die Johnny Depp-Show und da sind wir auch gleich beim zweiten Hauptcharakter sozusagen. Aber ist er wirklich, das ist meine Frage, ein Hauptcharakter? Armie Hammer ist der Lone Ranger. Wenn ich jetzt so zurückdenke, finde ich, also wie fandet ihr, hat das gut gespielt erstmal?
Armie Hammer jetzt?
Ja.
Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe einen ziemlichen Man-Crush auf Armie. Ich finde den Typen ziemlich cool. Ich glaube, dass er einer von diesen Hollywood-Newcomern ist, die es sehr weit bringen würden. Ich finde erstmal, also ich war schon allein total begeistert von ihm damals als die Winkelwei in The Social Network. Ich finde, der Mann hat eine unglaublich gute körperliche Präsenz.
Ist auch sehr groß, glaube ich.
Ja, er hat so ein richtiges Leinwand-Charisma. Und er hat, also für Leute, die den Film vielleicht auch im englischen Original sehen, er hat eine unglaubliche Stimme. Also wir haben den Film im englischen Original sehen dürfen. Und er hat gerade durch diese Stimme hat eine unglaubliche Präsenz. Ich finde aber auch, was noch wichtiger und warum ich auch finde, dass er hier als The Lone Ranger eine ziemlich gute Figur hat, er hat so einen gewissen Schalk, er hat so ein Augenzwinkern und dadurch kann er solche Rollen sehr locker spielen und finde ich, trifft in seinem Spiel, gerade jetzt auch für diesen Film, eigentlich fast durchgehend den richtigen Ton. Er ist nicht so ein blasser Schönling, wie, also den Vergleich, den ich immer gleich sofort auch nach dem Kino auf den Lippen hatte, war Orlando Bloom. Also Orlando Bloom in Flucht der Karibik ist ja praktisch der Flucht der Karibik Buddy Duo zwischen Orlando Bloom und Johnny Depp und hier ist es eben Armie Hammer in der Orlando Bloom Rolle quasi. Und wenn man das vergleicht, dann macht das einfach Armie Hammer um Klassen besser. Also er hat selbst auch wirklich so Momente, wo er selbst mit so einem eigenen Humor glänzen kann, wo man auch wirklich lacht über ihn. Er ist nicht nur der Straight Man, der Johnny Depps verrückte Aktionen irgendwie an sich abprallen lassen muss, sondern er hat auch selbst tatsächlich so eine humoristische Qualität. Und ja, also ich mochte Armie Hammer sehr gern. Ich würde sagen, das ist so eine der größten Stärken dieses Films.
Ich würde zustimmen, aber ich denke auch, dass er tatsächlich sehr stark die zweite Geige spielt hinter Johnny Depp. Johnny Depp ist ja, oder Tonto ist ja, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, sonst immer wirklich der Sidekick. Und in dem Film ist Tonto eher der Mentor, Lehrmeister, Initiator des Lone Rangers. Er ist sozusagen der Spirit Guide für den, wie wird der Lone Ranger genannt? Spirit Walker oder sowas?
Ja.
Und der erklärt ihn, der spielt halt auch ein bisschen den Erklärbär, was er machen muss, der gute Johnny Depp. Und dann folgt Armie Hammer ihm halt nach Strich und Faden.
Würde ich auch zustimmen, auch ich beiden. Also mir hat er an sich, ist Armie Hammer auch ein sympathischer Typ und hat es auch gut gemacht. Aber würde ich auch Adam zustimmen, dass er ja ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt. Weil im Prinzip sollte es dann, es ist eigentlich nicht das Problem, die Geschichte so zu erzählen, dass Tonto quasi das Brain ist von dem Duo. Aber die Geschichte von dem Lone Ranger, von dieser Figur, hätte irgendwie noch ein bisschen klarer erzählt werden müssen. Er geht für mich so zu wenig Entwicklungen durch. Er ist ja am Anfang ist Jurist, hat irgendwie studiert in der Stadt und kommt in den wilden Westen zurück.
John Locke ist sein Vorbild.
Genau, und versucht da jetzt Recht und Ordnung, aber er feuert keine Waffe ab und so. Und dieses Ding reicht so ein bisschen zu sehr aus. Es gibt jetzt nicht in der Mitte des Films diese Transformation zum Lone Ranger, wo er jetzt ein bisschen Badass ist, sondern eigentlich fast gar nicht, würde ich behaupten. Also vielleicht maximal am Ende halt so ein bisschen.
Ja. Da erinnert man sich wieder dran, wie genial das zum Beispiel Tarantino und Django Unchained gemacht hat, wo er einfach zwischendurch die Szene hatte, wo irgendwie Django dann schießen muss und Christoph Waltz ihm so diesen Schneemann baut, wo er dann so Schießübungen dran macht und dann so, wow, du schießt aber gut. Ja, ich bin Naturtalent. Ja, wo dann halt so ein bisschen klar wird, warum Django sozusagen auf einmal der Badass-Typ ist.
Es fehlt so ein bisschen die Montage, oder?
Ja, warum genau.
Lone Ranger.
Die Montage fehlt, weil hier ist Armie Hammer, also The Lone Ranger, der Charakter, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt.
Dan Reed.
Danke. Ja. Dan Reed kommt praktisch an und ist so ein Stadtspießer, der irgendwie ein bisschen verloren ist in dieser Welt von schmutzigen, gewalttätigen Männern. Und dann auf einmal kann er aber auch super genial schießen, super genial reiten, ist totaler King so in the ring. Und stimmt, diese Entwicklung gibt's nicht, er ist es einfach irgendwann.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also wie gesagt, der Film ist sehr lang. Und da hätte man wirklich früher so ein bisschen auf den Punkt kommen können. Das ist wieder so ein typischer Film, wo am Ende das steht, was bei einem Film vor 20 Jahren wirklich in der Mitte gestanden hätte und damit man jetzt dann eine Fortsetzung machen kann. Ja. Und das ist, finde ich halt, ich will nicht nur noch Filme sehen, wo ich dann mich aus dem Kino komme und sage, cool, in 3 Jahren weiß ich, wie es weitergeht. Also, ja, das ist...
Ja, es ist so das J.J. Abrams-Prinzip, so immer konstant sehr viel mehr versprechen, als du hältst, sozusagen.
Ja. Aber nochmal, bevor wir so ein bisschen, ich würde gerne gleich noch ein bisschen zum Ton des Films kommen, ob der irgendwie passend ist, aber wir waren jetzt schon bei den Darstellern, können wir gleich noch die 2, 3 Nebendarsteller sozusagen besprechen. Und mir hat ja am besten eindeutig gefallen William Fichtner.
Ja.
Der, ich habe mir jetzt, glaube ich, keine anderen Filme mit ihm aufgeschrieben. Also es ist ein Gesicht, das man kennt. Er wird auch den Shredder in dem neuen Turtles-Film spielen.
Ja, Fichtner ist auch so ein klassischer Kandidat von, wenn du ab und zu mal Filme guckst, dann wirst du ihn schon ganz oft gesehen haben. Also mir fällt spontan ein, seinen Auftritt in The Dark Knight. Er war der Bankier, der am Anfang von The Dark Knight sich, als der Joker mit seinen Schulbussen die Bank überfällt, er ist der Bankier, der da mit die Shotgun abfeuert.
Ja, auch eine sehr kleine Rolle.
Das ist ein kleiner Gastauftritt. Er war zum Beispiel auch in Equilibrium, fällt mir gerade ein. Und ach, in Dutzenden von Filmen.
Auf jeden Fall, hier spielt er den Bösewicht, Butch Cavendish, der so ein bisschen als wirklich harter Western-Hund irgendwie eingeführt wird, schon wahrscheinlich 1000 Leute ermordet und soll gehängt werden und so weiter. Und man sagt im Amerikanischen ja, glaube ich, chewing the scenery. Also er gibt irgendwie alles und spielt das so ein bisschen over the top, aber auch ein geiles Make-up irgendwie. Und kommt echt ziemlich evil rüber. Und ich hätte mich gefreut, wenn die Geschichte fast ein bisschen simpler gewesen wäre und man hätte ihn noch mehr gesehen hätte. Das war, deswegen fand ich die erste halbe, dreiviertel Stunde stärker als den Rest, weil das ein bisschen klarer war, dass man halt, sie haben ihn verfolgt irgendwie und er durfte ein bisschen öfter auftreten und da habe ich mich immer auf jeden Fall amüsiert. Wie sieht es bei euch aus?
Absolute Zustimmung. Ich finde sowieso, also nachdem ich jetzt Armie Hammer schon als lobend erwähnt habe, finde ich generell, dass man den Supporting Cast dieses Films ziemlich gut finden darf. Das sind einfach alles irgendwie coole Säue. Also Fichtner vor allem als Butch Cavendish finde ich toll. Dann eben auch Tom Wilkinson, der auch so so eine Eminenzrolle so im Hintergrund hat, wo man eigentlich auch, ganz ehrlich, sich keine Illusionen macht. Du weißt ganz genau, wer wo steht eigentlich schon am Anfang. Wenn du ein bisschen dich in Filmen auskennst, wird dieser Film dich nicht überraschen in dieser Hinsicht. Aber auch zum Beispiel Barry Pepper fand ich sehr gut, der dabei ist. Dann war das am Anfang, sag mal, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, war das Ray Winston, der Sheriff, der am Anfang in dem Zugwaggon mit Butch Cavendish sitzt?
Oh, das war
bevor es
zu Ray Anfangs Winston, der auch bei Django Unchained.
Das weiß ich auch nicht.
Nee, der war nicht bei Django Unchained. Ray Winston ist ja auch so ein britischer.
Ist das der Punisher-Darsteller, der einmalige?
Nein, das war Ray. Der andere Ray. Oh,
okay. Der
jetzt habe ich gerade wieder. Ray Winston ist von mir vor allem bekannt aus Sexy Beast, aber auf jeden Fall gibt es hier eine Menge cooler alter Typen, die du irgendwie ständig irgendwie siehst und die hier in diesem Film auch irgendwie gute Arbeit abliefern. Auch Helena Bonham Carter fand ich nicht schlecht und die alle auch irgendwie Spaß haben an dem ganzen Ding. Und ich glaube, ja, der Supporting Cast generell, der weiß, in was für eine Art von Film er hier ist. Und spielt ordentlich auf und hat auch Spaß daran, so schmutzige, zerrissene Western-Typen zu verkörpern. Auch der Typ, der den Bruder des Lone Ranger spielt, von dem Armie Hammer-Charakter, James Batch Dale, auch ein halbwegs bekannter Schauspieler, hat, fand ich auch eine gute Rolle, eine gute Leistung abgegeben.
Adam, du hattest ja noch Ruth Wilson vorhin im Vorgespräch angesprochen, also Ruth Wilson, für die, die sie nicht im vor Augen haben sozusagen, ist die Dame, die auch in Luther ein bisschen mitspielt, also quasi das Love Interest von Luther ist.
Ich weiß nicht genau, wie ich Ruth Wilson in diesem Film bewerten soll. Ich finde sie manchmal fast ein bisschen verschenkt auf jeden Fall für die Rolle, die sie da spielt.
Ja, es ist die totale Damsel in Distress Nullrolle.
Ja. Das ist ja grundsätzlich ein Problem. Helena Bonham Carter hast du eben auch angesprochen. Der Film dreht sich schon sehr, sehr stark um eben Tonto und The Lone Ranger und Armie Hammer und dafür, dass er 2,5 Stunden geht, hätte man mit den anderen Figuren auch ein bisschen mehr machen können.
Und sie ist mit dem Bruder des Lone Ranger verbandelt, verheiratet, hat ein kleines Kind, einen kleinen Sohn Und dann, wie ihre Entwicklung dann zum Ende hin ist, ohne jetzt zu spoilern, finde ich jetzt auch nicht so überzeugend.
Ja. Also ich fand sie an sich, hat sie gut gepasst. Ich meine, sie ist ja wahrscheinlich Britin, nehme ich mal an, wenn ihr, so wie sie ich jetzt aus Luther kenne.
Luther habe ich sie sehr, sehr, sehr gerne
gemacht. Ja, sie haben auch alle den Akzent, den Texas-Slang so ziemlich gut drauf gehabt. Also sie hat auch optisch reingepasst in die Zeit, also von daher gutes Casting, aber leider kriegt man von den Nebenfiguren, die echt alle stark sind, so ziemlich wenig mit. Aber ich würde gern, du hast von gemeint, die wissen, in welchen Film sie mitspielen. Also ich war mir nicht lange in diesem Film nicht ganz sicher, ob der Film wirklich weiß, was er für ein Film sein will. Also ich habe eben nochmal nachgelesen, vielleicht können wir das auch nochmal kurz ansprechen. Also wir nehmen den Podcast heute am 5.7. schon auf. Und wir dürfen den erst in knapp 2 Wochen veröffentlichen. Ja. Also werdet ihr das ein bisschen später hören. Ihr werdet auch schon ein bisschen mehr Informationen haben zum Thema Boxoffice. Der Film ist in den USA relativ schwach angelaufen, jetzt übers Independence Day Wochenende.
Ja, wobei das ist ja noch nicht richtig gelaufen, das Wochenende. Also
ja, die Prognosen sind ja trotzdem alle
recht bescheiden. Die Prognosen sind recht bescheiden. Die ersten 2 Tage kamen jeweils gerade mal 10 Millionen Dollar rein. Er könnte nach 5 Tagen bei etwa 40 bis 45 Millionen liegen, was bei einem Budget von 250 Millionen ziemlich mies ist, wenn man sieht, dass ich einfach unverbesserlich 2 etwa 120 Millionen in den gleichen Zeitraum einspielen will.
Und nicht mal die Hälfte davon gekostet
hat. Ja, die Frage ist, liegt das daran, dass der Film ist teilweise ziemlich hart, finde ich, für einen Disney ab 12.
Der ist härter als World War Z.
Ja, man hat, also ich finde, das kann ein 12-Jähriger schon ertragen. Aber es ist ja auch immer so, wenn so ein Film ab 12 ist oder PG-13 oder wie er ist in den USA, wenn überhaupt, gehen ja auch jüngere Kinder rein. Und da wird es dann teilweise ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, ob das so der Familienfilm ist, den sich Disney da erhofft hat.
Also ich muss ja sagen, ich bin da prinzipiell ja immer eher ein Freund von eher ein bisschen mehr als ein bisschen wenig. Mhm. Ich sehe mich da immer als Fan der traditionellen Spielberg-Variante. Wenn ich zum Beispiel an die Indiana Jones-Trilogie zurückdenke, das sind Filme, die teilweise wirklich krasse Sachen zeigen. Also ich denke nur an die Kopfschmelzszene aus Jäger des verlorenen Schatzes und so. Oder auch Temple of Doom hat einige grausliche Szenen zu bieten, die so ein. Also in der Hinsicht finde ich den Brutalitätslevel in The Lone Ranger absolut angemessen.
Ja, das muss ich gerade nochmal vielleicht relativieren. Also es war jetzt auch nicht so der große Kritikpunkt für mich persönlich, sondern eher nur so ein Punkt, muss man jetzt auch mal auf die zweite Sache eingehen, dass er dann auf der anderen Seite wieder teilweise sehr, sehr albern ist.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob der Film da so die richtige Mischung findet.
Ich finde schon, ja doch. Also ich würde sagen, dass der Ton des Films eigentlich für mich relativ konsistent war. Ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass der Film einerseits zu viel rumalbert und dann auf der anderen Seite zu ernst sein will. Ich finde, die Mischung hat für mich schon durchaus gestimmt. Und ich muss sagen, ich fand das auch angenehm, gerade nach so einem Film wie Man of Steel, wo jeder mit bierernster Miene durch die Gegend rennt, dass der Film tatsächlich auch das Gefühl so ein bisschen transportiert, dass hier eigentlich alle halt so ein bisschen Cowboy und Indianer spielen, aber so richtig ernst nimmt das hier keiner. Und das fand ich ganz angenehm
eigentlich. Mein Vergleich ist da ja immer so, dass der Film auf mich irgendwann, wenn man ihn akzeptiert als lebendig gewordenen Live-Action-Saturday-Morning-Cartoon oder so und du das einfach akzeptierst, dass er das ist, dann funktioniert er fabelhaft.
Ja. Ja, es ist halt tricky. Man kommt von Leute schneiden anderen Leuten das Herz raus, zu irgendwie alle Verwandten sterben, über lustiger Johnny Depp schlägt sich irgendwo den Kopf oder guckt lustig, bis hin zu irgendwelchen fast magischen Momenten. Ja, also es ist so.
Ja, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Star Trek Into Darkness, der glaube ich auch ab 12 war, oder?
Ich denke mal.
Ja. Ich meine, in dem Film hast du auch irgendwie, wie Leute sich ständig in Großaufnahme ins Gesicht gegenseitig knüppeln und solche Sachen und auch alles so furchtbar ernst und so furchtbar bitter ist.
Nee, wie gesagt, und nicht die Kritik an der Gewalt an sich. Mochte auch den Humor teilweise, nur in sich hat es für mich nicht so als Gesamtkunstwerk nicht so perfekt funktioniert. Da ist teilweise ein bisschen zu sehr geschwommen. Wenn er sich auf einen Stil so ein bisschen mehr festgelegt hätte, hätte es für mich, glaube ich, besser funktioniert. Vielleicht dann mehr Humor oder weniger Humor. So
für, also ja, da muss ich nur sagen, für mich hat diese Mischung durchaus hingehaut. Was sagt ihr denn zu dieser? Und ich habe da vorhin versucht, mal festzustellen, was ist denn, gibt es denn so einen Stil von Gore Verbinski irgendwie, was man an dem, an seinen Filmen so eine Art Trademark rausnehmen kann. Und da würde ich vielleicht sagen, es ist so ein Hang zum Bizarren, den du in seinen Filmen immer wieder drin hast, den du auch in der Fluch der Karibik-Trilogie oft vorfindest und der auch in diesem Film wirklich so drin ist, wo du teilweise, du hast so Momente, die fast Monty Python-esque sind, ja, wo du wirklich denkst, what the fuck is going on? Ja, das hat mit, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber das hat mit kleinen Tieren zu tun, das hat mit vor allem mit Tieren hat es zu tun. Ja. Und hat das für euch funktioniert? Weil ich wusste zwischendurch überhaupt nicht, was ich davon halten soll, aber irgendwie am Schluss habe ich mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht?
Ich finde, der Film ist über große Teile seiner Laufzeit vorhersehbar, aber dann gibt es halt die von dir angesprochenen bizarren Momente und die habe ich dann auch abgefeiert, die fand ich dann gut. Und sonst fand ich es, glaube ich, manchmal halt ein bisschen zu vorhersehbar.
Ja, also würde ich allem recht geben. Ich mochte auch diese bizarren Momente. Wie gesagt, gerne mehr davon und weniger. Weiß ich nicht, es geht halt auch viel um die Eisenbahn und die Eisenbahn soll in den Westen, es gibt Geschäftsmänner und die treiben so ein bisschen, weiß man nicht, zwielichtige Sachen und so. Und ja, dann muss ich wieder 20 Minuten irgendeine Eisenbahn irgendwo rumfahren sehen und das ist halt sehr gestreckt gewesen und in diesen Momenten gibt mir der Film dann auch nicht so viel. Also da waren wir haben ja vielleicht können wir noch mal kurz auf die Action-Szenen zu sprechen kommen, wir haben kurz nach dem Kino drüber geredet. Waren die für euch aufregend genug? Und gut, da ist halt immer die Frage, kann so eine Action-Szene, wenn sie halt wirklich sehr, sehr lang geht, einfach noch aufregend bleiben? Aber ich würde auch sagen, die waren jetzt nicht so mega interessant inszeniert. Da verlässt man sich dann auch extrem wieder auf, dann doch wieder auf CGI, was halt nicht so wirklich passt in so einem Western-Genre. Wenn ich dann, wie gesagt, manche Sachen kann ich abnehmen, aber wenn ich dann Armie Hammer mit einem Pferd auf einen Zug springen sehe und darüber reiten oder beziehungsweise dann Johnny
ist,
Depp.
Ja, aber ich finde, das ist nicht das Problem, dass er auf den Zug springt mit dem Pferd. Ich finde, das Problem ist, dass du genau siehst, es ist ein digitales Double. Du siehst, es ist ein digitales Pferd mit dem digitalen Reiter, das auf einen digitalen Zug springt. Und das ist das Problem.
Noch eine Sache, ja. Wie gesagt, bei so einer Action-Szene muss man auch immer ein bisschen Gefahr, muss da irgendwie mitschwingen. Passiert nicht so in dem Film, kann man wieder sagen, dafür ist er zu cartoonisch vielleicht. Ja. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Johnny Depp, glaube ich, von einem Zug irgendwie 50 Meter runterfällt auf harte Steine. Ja. Zwar auf einen anderen Zug, der mit harten, ich sag mal Steinen, ohne zu viel zu spoilern. Und da nichts hat.
Ja, also, absolut nichts.
Das, weiß ich nicht, könnte man besser machen, besser schreiben, sodass man halt wenigstens noch so ein bisschen mehr...
Gott, aber ich weiß nicht, das konnte ich diesem Film tatsächlich auch wegen dem cartoonigen Ton einfach komplett verzeihen. Das hat mich nicht gestört.
Ja, für so eine Sekunde denkst du halt kurz, okay, aber dann...
Auf der anderen Seite, sorry, aber dann muss man halt auch sagen, dann ist am Anfang auch eine Szene, wenn die Ranger in die Wüste reiten, die sehr, sehr extrem endet, mit vielen Toten. Im Vergleich zu der Szene am Ende, wo es dann nur noch Buster Keaton ist. Also weiß ich, so für mich, deswegen, das meine ich, das kommt nicht so ganz zusammen. Aber man kann das dem Film auch durchaus verzeihen, wenn man diese Szenen an sich unterhaltsam findet. Ja.
Ich finde, die Action in dem Film ist sehr akzeptabel. Das ist so der Punkt. Sie ist okay gemacht für das, was sie ist.
Es fehlt aber so das Quäntchen Mitreiß. Also das müsste mitreißender inszeniert sein. Die Stakes, wie Thomas schon sagt, müssten größer sein. Also, dass es um mehr geht oder dass ein bisschen mehr Konsequenz da ist. Und auch vielleicht ein bisschen vom, wie nennt man das, vom Editing her müsste es stärker sein.
Das ist eben das, was ich eher sagen würde. Ich glaube nicht, dass die Stakes unbedingt größer sein müssten. Ich glaube, das funktioniert in dem Ton schon ganz gut. Jedenfalls hat das für mich. Aber ich hätte mir tatsächlich bei den Action-Sequenzen auch irgendwie noch so das letzte Quäntchen Raffinesse fehlt irgendwie so ein bisschen. Das ist so der Vergleich, den ich nur nach dem Kino auch gezogen habe. Wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, wie ein Edgar Wright zum Beispiel, diese Finalszene mit diesen Zügen inszenieren würde. Oder auch Quentin Tarantino oder vielleicht auch ein Danny Boyle oder so jemand, die wirklich toll Actionsequenzen schneiden können, oder vielleicht sogar ein James Cameron, wenn man mal ganz groß einsteigt. Da fehlt Gore Verbinski irgendwie, er verlässt sich dann zu sehr darauf, dass das Gesehene schon interessant genug ist. Er versucht nicht mehr noch irgendwie das Ganze in einen tighteren und interessanteren Rahmen zu fassen. Das ist schade.
Da weiß ich halt, wie gesagt, nicht, ob das... ist halt eher die Schuld, glaube ich, von dieser Größe des Films. Ne? Wenn du halt eine Verfolgungsjagd auf einem Zug hast, zum Beispiel, dann... und du sagst jetzt, ich mache das komplett ohne CGI, dann müsstest du dir andere Situationen überlegen, die irgendwie spannend sind. Jemand hängt am Zug an der Seite und kann sich gerade noch so festhalten und so. Und dadurch, dass es aber so viel CGI ist, ist gleich alles so extrem. Jemand springt von einem Waggon
zu einem anderen. Drei Züge sind in einer Actionsequenz
genau involviert. Also,
ja, zwischendurch wusste ich auch echt überhaupt nicht mehr am Schluss, welcher Zug fährt jetzt eigentlich wohin. Wie viele Gleise sind da jetzt eigentlich parallel? So,
ja, es ist schön, dass man es jetzt durch Computer quasi realisieren kann.
Ja.
Aber ja, eine Nummer kleiner. Das hat, der hat 250 Millionen gekostet. Und es wäre irgendwie interessant gewesen zu sehen, wie sieht ein Western, ein moderner Western für 250 Millionen aus, wo du wirklich versuchst, einen Western zu machen und halt nicht Fluch der Karibik zu kopieren oder irgendwie einen anderen Blockbuster.
Kurz bei Stichwort Budget. Sieht man denn, dass dieser Film 250 Millionen Dollar gekostet hat? Das würde ich dir sagen.
Ich weiß nicht. Also wenn ich mal lese, für was diese 250 Millionen Dollar, die wurden ja, glaube ich, auch von 300 Millionen Dollar runtergehandelt, weil irgendwelche Gagen gekürzt wurden oder so, verbraucht wurden. Da hieß es ja zum Beispiel, dass Gore Verbinski eine eigene Eisenbahnlinie gebaut hat für diesen Film. Und da frage ich mich, ist dieses Geld denn da richtig angelegt worden oder nicht?
Vor allem, weil die ganzen wirklich spektakulären Eisbahnsequenzen sind doch eh alle digital. Warum musst du denn dann sowas bauen? Also ich finde aber, hier würde ich dem Film auch durchaus mal Lob aussprechen. Ich finde, so was der Ausstattung und so alles angeht, sieht das alles wirklich toll und aufwendig aus. Ich habe vorhin schon mal die Kostüme und die Outfits und die Masken und so, fand ich wirklich toll gemacht. Es gibt auch so eine Szene in so einem Bordell mit Helena Bonham Carter und ihrem Charakter. Und also der Film hat schon tolle Setpieces, das muss man schon wirklich sagen.
Und auch die Landschaftsaufnahmen, wunderschön.
Wunderbar. Ich finde generell, also der Look des Films, der Film ist toll gefilmt. Ja. Also so an sich, wenn du jetzt sagen würdest, so, ich möchte mal so amerikanische Canyon-Postkarten-Panoramas sehen, dann ab in the Lone Ranger.
Ja, auf jeden Fall, also endlich mal wieder. Ich meine, das gibt es ja nicht allzu oft. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es wurde tatsächlich teilweise Monument Valley gedreht, wo ja, glaube ich, viele bekannte Western gedreht wurden. Und aber da habe ich ja schon mal gesagt, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat mir am besten gefallen, weil man da am meisten von diesem Stuff hat. Und es war einfach mal wieder angenehm, mal eine halbe, dreiviertel Stunde in so einem Blockbuster zu sitzen, ohne mit so CGI-Gramm vollgeballert zu werden. Und das ist geil, das sieht einfach super aus. Ne? Also das hat man auch, sieht man halt nicht so oft. Die Technik hat sich ja auch weiterentwickelt. Man kann die Sachen ja auch durchaus neu filmen sozusagen. Obwohl es in den alten Filmen auch immer noch beeindruckend aussieht, wenn man sie denn auf der großen Leinwand jetzt vielleicht nochmal sehen kann. Ich glaube, wir haben so das meiste besprochen. Vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Ich glaube, Philipp, du warst der am positivsten gestimmt ist von uns drei.
Wahrscheinlich, ja.
Für wen lohnt sich's oder lohnt sich's?
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich The Lone Ranger tatsächlich vollmundig empfehlen soll. Ich finde wirklich, wie schon gesagt, also was für den Film spricht, ist ein toller Cast, also vor allem die Nebencharaktere, aber auch Armie Hammer als The Lone Ranger macht eine super Figur. Wer Johnny Depp als Jack Sparrow mochte, der wird ihn auch hier mögen. Und wegen den tollen Bildern und auch einfach allein aus der Tatsache, dass das mal ein großer Blockbuster ist, wo nicht irgendwelche Raumschiffe oder Supermenschen in Gebäude krachen, ist das, finde ich, eine sehr angenehme Abwechslung im Blockbuster-Sommer 2013. Wenn ich jetzt so auch den direkten Vergleich mit anderen großen Filmen, die gerade laufen, antrete, dann würde ich sagen, dass mir The Lone Ranger besser gefallen hat als World War Z. Vielleicht sogar ein bisschen besser als Man of Steel, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Man of Steel hat sehr viel mehr Angriffsfläche, bietet sehr viel mehr Angriffsfläche als dieser Film. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob der Vergleich angemessen ist. Aber ja, wenn es halt nochmal eine halbe Stunde kürzer wäre, dann würde ich sagen, guckt ihn euch an. So für Johnny Depp-Fans und für Western-Fans und für Leute, die auch einfach mal wieder die schöne Bilder sehen wollen. Ja, geht. Könnt ihr euch gerne The Lone Ranger angucken. Es ist leider nicht der große Action-Abenteuer-Spaß, den der es vielleicht hätte werden können, aber es ist okay, ja.
Ja, es ist ein okayer Film für mich. Johnny Depp-Fans werden, wie Philipp richtig feststellt, ihre helle Freude haben. Der Film ist eindeutig zu lang. Der Film könnte davon profitieren, wenn er ein bisschen tighter strukturiert wäre. Was hat mir denn noch nicht so... also ich meine, er ist zu vorhersehbar für mich. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe daran. Aber es gibt auch so eine Handvoll oder zwei Handvoll geniale Momente, die so durchblitzen. Da gibt es so ein paar Humorelemente, weil er eben so vorhersehbar ist über weite Strecken, gibt es dann diese kleinen genialen Momente, die so bizarr sind, dass ich mich da gefreut habe. Deswegen weiß ich nicht so recht, wie ich den jetzt bewerten würde. Ich würde sagen, er ist nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Ich finde es okay.
Ja. Also wenn ich hier nochmal kurz einhaken darf, ich glaube schon, dass ich im Endeffekt sagen würde, wenn ihr den Film gucken wollt, dann guckt ihn euch im Kino an und wartet nicht auf die Blu-ray, denn allein schon die Bilder und die tollen Aufnahmen, die sind es einfach wert, dass sie auf der großen Leinwand gesehen werden.
Ja, das stimmt. Und was uns ja alle drei überrascht hat, dass es gar kein 3D-Film ist.
Oh ja, sehr angenehm, sehr angenehm.
Das heißt, er ist ein bisschen günstiger als der sonstige Kinobesuch.
Ja. Stimmt, Thomas. Das ist tatsächlich wirklich ein Vorteil.
Dein Fazit zu The Lone Ranger?
Ja, ich glaube, ihr habt eigentlich schon das meiste gesagt. Ich bin da auch voll bei Adam. Hab mich echt, wie gesagt, am Anfang positiv überrascht gewesen, dann am Ende wieder gesagt, ach Mist, verdammtes Hollywood, lass doch mal eben einen ordentlichen Cutter daran und dann wäre das auch wirklich ein unterhaltsamer Film geworden. So ist es wirklich ein okayer Film. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Bock Leute, die jetzt irgendwie schon 4 Fluch der Karibik-Filme gesehen haben, haben, den Film noch zu gucken. Wer jetzt sagt, ich habe nur einen gesehen, danach hatte ich keine Lust mehr und hätte mal wieder Lust auf Johnny Depp, dann kann man das durchaus machen, glaube ich. Und Western-Fans haben da echt auch coole Kulissen und die typischen Themen sozusagen.
Und Johnny Depp in der wahnsinnig guten Maske in der Rahmensequenz, das muss man vielleicht auch nochmal
herausstellen. Ja. Was ja wirklich nicht einfach ist, weil gerade so alte Männermasken gehen oft ganz kolossal schief, so Stichwort Prometheus
zum Beispiel. J. Edgar.
Oh ja, stimmt. Und das hier ist wirklich erstaunlich gut. Ich habe tatsächlich gar nicht gewusst, ob er es ist in den ersten Momenten.
Ja, stimmt. Zum Abschluss kann ich nur sagen, also diesmal, was mich schon froh gemacht hat, der Film an sich hat mich nicht geärgert, es hat mich nur geärgert, dass der Film hätte besser sein können. Ja, ziemlich leicht. Und das ist wirklich die Schuld, weiß ich nicht, dieser Hollywood-Maschinerie, die momentan so am Laufen ist. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, also es ist tatsächlich, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist kein Film, auf den man jetzt böse sein kann. Oder wo man irgendwie rauskommt und sagt, so ein Scheiß. Ja, also ich glaube, den kannst du nicht hassen, diesen Film. Nee.
Ich weiß nicht, wollen wir nochmal, wir haben jetzt...
Ja, ich denke, wir können nochmal so ein paar Spoiler-Minuten können wir noch reinschieben, denke ich mal. Also hier jetzt offizielle Warnung, liebe Hörer.
Genau.
Spoiler-Sirene ist erklungen. Insofern, ab jetzt reden wir hier inhaltlich über alles, was in The Lone Ranger passiert ist. Wenn ihr ihn also noch nicht gesehen habt und nicht überraschend und noch überrascht werden wollt, dann hört jetzt wieder weg und hört wieder hin, wenn ihr dann den Film gesehen habt.
Ja, aber was würdet ihr gerne sprechen? Ich habe eigentlich, glaube ich, das meiste schon irgendwie
ausgedrückt. Es gibt eine Szene nach dem Abspann.
Gibt es?
Ja. Es wird erstmal schwarz den Namen laufen durch und dann sieht man nochmal eine Szene in der Wüste und Johnny Depp. Tonto läuft.
Die haben wir aber auch nicht bis zum Ende lang geguckt.
Ne? Nee, wir sind dann irgendwann gegangen.
Ah, da war ich, glaube ich, schon draußen.
Ja,
ne? Ja, ich musste.
Sie sind wirklich nicht spektakulär, aber es gibt. Man kann halt Johnny Depp beim Laufen
zuschauen. Irgendwie am Ende fährt auf ihn.
Ja. So, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt sagt mir mal, ich meine, wir sind ja die ganze Zeit auf die Länge zu sprechen gekommen. Jetzt sagt mir mal, warum dieser Film eigentlich so lang war. Ich habe das Gefühl, ich habe den jetzt vor 2 Tagen gesehen und ich habe das Gefühl, ich habe die komplette Mittelsektion dieses Films völlig vergessen. Die ist an mir geistig komplett vorbeigezogen.
Das Problem ist, es gibt Szenen, die irgendwie keinen richtigen Zweck in der Geschichte haben. Ja. Beispiel, das ist ganz witzig, weil da habe ich mal eine News bei Filmjunkies zugemacht. Es gab eine Stunt-Szene sozusagen, wo Armie Hammer auf so einem Podest platziert wurde, was auf so einem Canyon steht.
Das ist so einer der genialen Momente.
Ja, und die extrem hoch ist. Und das haben sie tatsächlich so in der Art gefilmt. Also Armie Hammer musste sich da auch wirklich ein bisschen überwinden. Ich habe da das Making-of zugesehen. Und er war da festgebunden und bla bla. Und es ist extrem heftig. Ja. Und die Szene fängt so an, so wupp. Also er wird da, glaube ich, von Tonto irgendwie hingelegt, sozusagen.
Oder vom Pferd.
Ja, auch wieder so. Und dann hast du eine geile Kran-Kamera-Aufnahme. So, aber was passiert ist, in der nächsten Szene
ist er unten
und bei Johnny Depp in seinem Camp. Und da denke ich so, also weil, da hätte ein straighter Regisseur oder ein straighter Filmemacher hat gesagt,
wir brauchen
das. Das haben wir zwar gemacht und es sieht zwar geil aus, aber dann muss ich es halt rausschneiden, so, weil irgendwie macht es keinen Sinn. Aber das wird halt einfach drin gelassen. Und ich glaube, gerade wegen solchen Entscheidungen wird der Film einfach dann 2,5 Stunden.
Stimmt, weil es gibt auch tatsächlich auch nicht so eine Sektion, wo man sagt, also irgendwie, das ist komplett überflüssig, sondern es sind eher immer wieder zu Schnipsel, wo du das Gefühl hast, hier und da einfach so ein paar Späne noch weghobeln und dann wäre das Ganze einfach sehr viel geradliniger. Ich meine zum Beispiel diese ganze Mittelsequenz, wo es dann irgendwie in der Auseinandersetzung zwischen der Army und den Indianern mündet, da was so irgendwie, wo ich erst so gedacht habe, das ist das Finale des Films, und dann habe ich gemerkt, oh nee, das ist gar nicht das Finale. Das richtige Finale kommt erst noch, oh nein. Dann habe ich auch wirklich, das war der Moment, wo mich der Film so ein bisschen verloren hat, geistig, weil ich wirklich schon, ich war eigentlich schon bereit zu gehen, mehr oder weniger geistig. Und dann, auch wenn ich das Finale eigentlich dann fast noch besser fand und schon ganz okay so an sich, aber ich war eigentlich schon durch mit der ganzen Geschichte. Mhm. Und ja, also gerade so in dieser mittleren Sektion verstehe ich einfach überhaupt nicht, warum der Film da so rumeiert. Und du hast auch immer wieder so sträflich so Situationen, wo Leute sich gegenseitig erschießen wollen und es dann einfach nicht tun.
Ja. Es ist so, die meisten Hold-ups ever.
Ja, so. Ja. Es erreicht es erreicht Austin Powers-hafte Zustände, ja. Wo wirklich so, ich könnte sie jetzt erschießen, Mr. Powers, aber ich werde ihnen erst nochmal meinen gesamten teuflischen Plan erzählen. So, du hast wirklich 10 Szenen in diesem Film, die so ablaufen,
ja.
Und ja, das wird auch irgendwann echt ermüden, weil du irgendwann das Gefühl hast, es erschießt dir sowieso keiner, irgendjemand, niemals. Ja.
Und da hattest du auch solche Sequenzen, wo du gedacht hast, warum sind die jetzt in diesem Film?
Eine Sequenz, die ich aber auch irgendwie witzig fand, ist halt diese ganze Geschichte mit den tollwütigen Hasen oder was das ja, da das ist. Warum waren denn die Hasen da drin?
Das war der größte What-the-fuck-Moment, die Kannibalen-Hasen. Ja. Also das, ich meine, und ich weiß gar nicht, wie ich den bewerten soll, weil einerseits finde ich es irgendwie komplett lächerlich und deplatziert und komisch, aber andererseits finde ich es auch wieder ganz nett, dass der Film sich auch überhaupt nicht herablässt, das in irgendeiner Weise zu erklären. Ja. Ich hab tatsächlich in dem Moment, als man dann zum ersten Mal diese Kannibalenhasen sieht, ging es in meinem Kopf los, so, ist hier vielleicht irgendwie noch so eine außerirdische oder irgendwie so eine übernatürliche Komponente, wie eben aller Fluch der Karibik, wo irgendwie ist Tom Wilkinson und der Tom Wilkinson und der William Fichtner Charakter so irgendwie in der Wüste auf irgendein altes, übernatürliches Indianermonument gestoßen, das ihnen irgendwelche übernatürlichen Kräfte verleiht und deswegen muss er das Herz essen und deswegen wird die Natur irgendwie korrumpiert und mutiert und ja. Das sind alles ja, Dinge, die mir im Kopf rumgegangen sind. Überhaupt nichts davon ist eingetreten.
Ja, das war aber ja?
Aber einfach random.
Ja. Trotzdem hattest du random Kannibalenhasen
ja, drin. Aber das wurde ja angedeutet, diese Sache. Das ist, also Johnny Depp ist ja quasi als Tonto auch auf der Jagd nach Butch Cavendish. Mhm. Genau wie Armie Hammer, weil er seinen Bruder getötet hat.
Ja.
Und Johnny Depp ist halt immer der Überzeugung, dass er der Wendigo ist oder ja. So. Also irgend so ein übernatürliches Wesen und die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und das, cool, vielleicht, ja, und dann am Ende ist es aber doch nur die Geschichte von zwei Typen, die irgendwie viel Silber haben wollen.
Ja.
Und die Eisenbahn und bla.
Das ist der Schatz im Silbersee. Ja, nicht ganz banal.
Ja, und gegen die Indianer irgendwie durch ihr Territorium müssen. Und was man auch hätte
rausgesehen. Das ist die klassischste Western-Story aller Zeiten. Das genau. Hast du wirklich in zig Karl-May-Filmen genauso genau. Gehabt. Der also böse Baron, der irgendwie ans Öl oder ans Silber oder an Juwelen oder sonst was. Und die armen Indianer, die halt zufällig in den Territory wollen. Also das ist wirklich die ausgelutschteste Western-Story
aller Zeiten. Ich glaube, da konnte man sich halt nicht zwischen diesen zwei Geschichten entscheiden. Zwischen diesem Butch Cavendish, der irgendwie so ein krasser, mysteriöser Typ ist, der vielleicht dann wirklich noch was Übernatürliches an sich hat. In die Richtung ging es am Anfang.
Ja.
Und dann in der zweiten Hälfte ging es in diese... Ja, es gibt halt so einen reichen Geschäftsmann, der scheißt auf die Indianer.
Fortschritt.
Ja, der will den Fortschritt so. Und da hätte man sich, glaube ich, für eine Richtung entscheiden müssen. Irgendwie.
Ja. Ja, und natürlich auch das Pferd, ne?
Silver. Deine Lieblingsfigur im ganzen Film, glaube
ja.
Ich.
Ja, aber auch hier toll, eigentlich auch toll gespielt von dem Pferd.
Ja.
Respekt. Nicht nur Adam, du hast
mir erzählt, Props zu
das Pferd. Dass irgendjemand das Pferd interviewt hat.
Ja, Andy Richter von Conan O'Brien hatte Press Junkets schön. Und er hat keine Press Junkets angeblich bekommen, sondern konnte nur mit dem Pferd sprechen. Das war sehr amüsant.
War das dann so Mr. Ed-mäßig, dass ihn irgendwie dann das
Pferdemund so er hat animiert hat? Dem Pferd hat Fragen gestellt und es hat nicht geantwortet. Und haben sie so Misadventure gemacht, so ein bisschen.
Das Pferd.
Kann man sich bei Team Coco angucken,
ja, auf jeden Fall. Aber gerade deswegen, weil sie dann eben diese Rahmenhandlung drumherum gestrickt haben, so von wegen, die ganze Geschichte wird praktisch aus dem Kopf des senilen alten Tonto erzählt, hat ja dann wieder diese ganzen surrealen alle Elemente dann doch irgendwie funktionieren lassen. Also ich tue mir da ganz schwer mit der Bewertung, aber ich finde es irgendwie interessant, das festzustellen, was diese ja doch sehr, sehr stromlinienförmig oder sehr, sehr Marketing-Kalkül sich anfühlende Blockbuster dann doch irgendwie so eine bizarre Note hat. So.
Ich werde mal einen Vergleich machen, den vielleicht nur Leute verstehen, die den Hobbit gesehen haben. Aber das Pferd ist in gewisser Weise so wie Gandalf in der Hobbit. Dass es immer dann auftaucht, wenn die beiden Protagonisten oder auch nur einer der Protagonisten in Gefahr schwebt und dann einfach mal den Tag rettet. Die sind zum Beispiel einmal von Indianern vergraben worden und nur der Kopf schaut raus und giftige Skorpione drohen anzugreifen. Und das Pferd kommt, isst die Skorpione einfach mal so. Ich weiß nicht, ob ein Pferd Skorpione essen würde. Ja. Und zieht dann den Lone Ranger quasi aus dem Sand heraus und reitet davon.
Er hat doch einen starken Kiefer. Dann
ja,
noch,
ja
das darf ich
nicht. An den Zähnen.
Und dann verschwinden natürlich alle Skorpione. So unauffällig in Sand. Darauf habe ich extra geachtet.
Ja. Aber es war auch wieder so eine Szene, wo ich mir auch dachte, so, es hatte fast wie eine so eine verpasste Chance, so, weil du hast einerseits dieses lustige Setup, ja, mit dem sie sind bis beide an den Köpfen in dem Sand vergraben, aber dann macht der Film ja eigentlich nichts draus, weil dann kommt praktisch das Pferd und erlöst sie sofort und dann, also, das sind halt eine der Dinge, wo du dann irgendwie denkst, so, hätte das drin sein müssen in dieser Auflösung oder hätte man es so, wie es jetzt in dem Film gestaltet ist, dann gleich streichen können und dann wäre es halt wieder 10 Minuten weniger gewesen. Hätte man sich schon wieder 10 Minuten Laufzeit sparen.
Es wirkt halt wirklich so, was man früher hat man, war man da glaube ich echt strenger und hat gesagt, der Film muss tighter werden, der muss kürzer werden, der muss die Leute mitreißen und heute sagt man so, ah fuck it, erst 2 Stunden 10, lass mal noch 3-4 Szenen draufhauen. So. Genau. 2,5 Stunden klingt besser.
Ja, ich
also das ist ja, aber wie gesagt, da sind wir wieder eher bei der Marketing-Sache und bei der Maschinerie Hollywood.
Ist ein bisschen schade. Ist es denn wirklich so, dass sie einfach nur den Dollar oder den Euro mehr für die Überlänge abkassieren wollen? Weil ich kann tatsächlich keine künstlerischen Sinn dafür geben. Ich meine, du hast so viele Beispiele eben aus älteren Hollywood-Tagen, wo irgendwelche Regisseure dann irgendwelche 3 Stunden eben abliefern und dann kommt der Produzent und sagt, läuft so nicht, wir müssen das Ganze in 90 Minuten hier abhandeln.
Also da muss sich irgendwie das Bewusstsein der Produzenten oder der Studios geändert haben, dass sie wirklich denken, die Leute wollen lange Filme. Ich weiß nicht, ob das halt dieses ein bisschen zu simpel ist, dass sie halt denken, ja, die Leute fanden ja Herr der Ringe geil, also finden sie alles, was lang ist, geil. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Es ist nicht die Logik, die Leute fanden halt Herr der Ringe geil, weil es gute Filme sind. Ja, so ganz erklären kann ich es mir auch nicht. Ich überlege gerade, welcher Film, da muss ich zum Beispiel sowas wie Oblivion, obwohl das jetzt irgendwie kein super toller Film war,
gesehen.
Aber obwohl der war auch 2 Stunden, oder?
Ich weiß, den hätte man auch ein bisschen kürzen können teilweise.
Ja, aber es ist ja auch immer so offensichtlich, was du kürzen kannst.
Ja.
Und dann denkst du, also das kann ja nicht nur uns auffallen. Mhm. Ja.
Und das waren halt erstens auch Szenen, die auf Humor gespielt wurden und die waren schon ganz nett, aber halt auch nicht überragend witzig. Da hat jetzt keiner gesagt, das ist so ein geiler Witz, den muss ich drin behalten.
Ja, ich habe auch halt oft geschmunzelt, aber nie laut gelacht.
Bei The Lone Ranger jetzt. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Und das, obwohl wirklich, ich meine, Johnny Depp beherrscht das ja im Schlaf. Mhm. Ne? Also er hat nicht so die Momente, da finde ich, hat Armie Hammer tatsächlich Momente, wo ich dann lauter gelacht habe als Johnny Depp.
Ja.
Genau, also die Szene, wo er mit dem Pfeil vom Pfeil getroffen wird, das war für mich fast der beste Gag in dem Film. Und das allein nur aus der Reaktion, die Armie Hammer in der Szene eben hat und nicht, weil das irgendwie ein genialer Gag ist oder sonst wie.
Ja, und die Länge macht das Momentum dann so ein bisschen hin. Aber wir beschweren uns über Länge und wir wollen es natürlich dann auch beherzigen, unsere Kritik. Und da würde ich sagen, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt zu Lone Ranger.
Ja,
genau.
Wir haben jetzt nicht mal so die großen, es gibt ja noch einen Twist, aber vielleicht sollten wir es einfach.
Es gibt noch einen Twist, was war denn der?
Lassen. Naja, der.
Wie du sagst, wir sind im Spoiler.
Da haben wir sogar Sachen
auch gesehen. Naja, der große Twist ist ja, dass der liebe, nette Mensch sich als böser Mensch entpuppt.
Ja, aber das ist ja, also Entschuldigung. Also, wer das nicht von Anfang an wusste, in dem Moment, als Tom Wilkinson ist der böse Mann, von dem du sprichst, das war mir von Anfang an klar. Und ich glaube, jeder über 12, der diesen Film anguckt und schon mal ein paar Filme gesehen hat, der wird sofort wissen, gerade auch weil Tom Wilkinson ja auch die Paradebesetzung für so eine Art von Rolle ist.
Definitiv.
Also spätestens in dem Moment, in der er dann der Frau der Damsel in Distress, also hier Ruth Wilson, dem Hof macht, Tom Wilkinson, was ja gleich am Anfang passiert, weißt du gleich, Moment.
Gut, vielleicht ist der Twist auch nicht, dass er der Böse ist, sondern einfach, dass er mit dem Menschen verwandt ist.
Ja, stimmt.
Dem eigentlichen Bösewicht.
Ach so. Ja, aber ist das ein toller Twist? Ich weiß nicht. Ist das, also ich finde, der Film läuft in dieser Hinsicht handlungsmäßig so komplett überraschungsfrei ab.
Ja. Definitiv. Das hat er auch gesagt. Jetzt müssen wir ganz kurz unsere Synapsen anstrengen, weil ja. Jetzt können wir jetzt ankündigen, welcher Podcast als nächstes kommt.
Ich oder glaube
kommt
nicht.
Der Podcast wahrscheinlich
wir können den Podcast vor nennen, Podcast. Den wir danach aufnehmen werden, aber nicht
ja.
Der als... Nee.
Das ist so kompliziert. Mein Gehirn tut weh. Ja, wir werden auf jeden Fall hoffentlich bald die Möglichkeit haben, Pacific Rim zusammenzusehen. Und dazu auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen, aber vielleicht, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, konntet ihr sogar schon den Pacific Rim Podcast hören. Es ist ein...
Den verlinken wir dann nochmal, Inception-mäßig.
Ja. Wie Inception hier gerade, genau. Wir wissen nicht, in welcher Realität wir jetzt gerade sind, in welcher Zeitebene. Insofern, Pacific Rim habt ihr entweder schon gehört oder werdet ihr bald hören.
Klasse Film wahrscheinlich, vielleicht. Oder doch nicht.
Nochmal der Hinweis, podcast@filmjunkies.de, würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Ihr könnt auch einfach Mails schreiben, wenn ihr sagt, ey, das Thema müsst ihr unbedingt mal im Filmjunkies-Podcast besprechen, mal abseits jetzt von irgendeinem bestimmten Film, wenn ihr sagt, ich will zu dem Regisseur was hören, etc., zu dem Thema, zu dem Genre. iTunes dann auch mal drauf hingewiesen, über Bewertungen, über gute, positive Bewertungen freuen wir uns natürlich sehr. Und ich weiß nicht, wollen wir noch auf unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam machen?
Wollen wir noch. Mich findet ihr auf Twitter unter Konsumkind und auf Google Plus unter meinem Namen, der lautet Philipp Süßmann.
Ich bin Awesome Arndt auf Twitter und... bei Google Plus auch Adam Arndt.
Ich habe jetzt mein Twitter-Account liegt so ein bisschen still. Also ich nutze Twitter sehr viel zum Lesen. Aber ich glaube, mein Twitter-Account ist Picknicker83. Da seht ihr ein Heisenberg-Bildchen, da werdet ihr mich erkennen. Und auf Google Plus unter Thomas Zimmer könnt ihr mich finden. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auf Filmjunkies vorbeischaut. Serienjunkies.de/podcast könnt ihr uns auch über Serien quatschen hören. Game of Thrones Fans sollten da mal reinschauen. Und was haben wir als letztes noch gequatscht?
Under the Dome,
Hannibal etc. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.
Hey ho, Silver! Eins, zwei.
Das war ja.
Okay, zweiter Take.
Sind wir uns einig, wie das...
Machen wir jetzt auch Takes weiter?
Nein, wir machen einfach alle drei weiter, wie wir uns wollen. Und je nachdem klingt dann das Endergebnis.
Okay, ich fange jetzt an und danach fange ich auch.